Dieser Podcast wird präsentiert von Tverrenbold Reisen. Lehnen Sie sich zurück und kommen Sie im Königsklasse-Luxusbus auf Entdeckungsreise.
Ich glaube übrigens auch nicht daran, dass man Medienmarken, die nicht mehr ökonomisch führbar sind, in die Zukunft retten soll, weil der Markt offensichtlich entscheidet, dass weder die Leserinnen und Leser noch der Werbemarkt dieser Publikation quasi ökonomisch Sinnhaftigkeit unterstellen.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NZZ Weekend, dem wöchentlichen Podcast der NZZ am Sonntag. Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der NZZ am Sonntag. Mit den Medien ist es wie mit dem Fußball, alle können mitreden. Jeder hat eine Meinung zur veröffentlichten Meinung, die längst nicht mehr nur von ein paar Verlagen gemacht wird. Die digitale Disruption stürzt die Medienhäuser in einen permanenten Krisenmodus. Der Print schrumpft, die künstliche Intelligenz attackiert das Online-Geschäft und die Anzahl Konkurrenten in Form von Newslettern, YouTube-Kanälen oder Podcasts hat sich vervielfacht. Damit nicht genug. Spätestens seit Corona wird auch die Glaubwürdigkeit der großen Medienmarken permanent in Frage gestellt, teils von besorgten Bürgern, teils von politischen Akteuren mit einer klaren Agenda. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er ist ein ehemaliger Tennisprofi, serviert Gästen scharfe Ingwer-Shots, war mal Chefredaktor des Sonntagsblicks, trägt gerne Steve Jobs Pullover, arbeitet in einem Familienunternehmen mit Nachfolgeproblemen, hält Lokalmedien für ein Auslaufmodell, glaubt trotz KI an digitale Marktplätze wie Homegate und erlebt seinen 60. Geburtstag als Zäsur. Mark Walder ist seit 2012 der CEO des Schweizer Ringe-Konzerns mit Ablegen in Europa und Afrika. Schön, dass Sie heute bei mir sind.
Vielen Dank, Herr Walder.
Herr Walder, bevor wir uns mit dem Maschinenraum der Medien und der Zukunft von Ringe beschäftigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, muss ich gleich mal auf diese sehr scharfen Ingwer-Shots zu sprechen kommen, die Sie den Leuten im 6. Stock mit partiellem Seeblick servieren. Also auf den Besucher wirkt das so ein bisschen wie das Selbstmarketing eines asketischen Überfliegers oder wie der Zürcher gerne sagt, Overachiever. Täuscht der Eindruck?
Ja, die Geschichte ist eine wunderbare, weil der Unternehmer, der diese Shots macht, den habe ich beobachtet vor 10, 11 Jahren. Der ist immer mit dem Fahrrad durchs Seefeld gefahren und ich habe ihn irgendwann angesprochen, was er macht. Und das war damals ein ganz kleiner Unternehmer, der hat es sehr weit gebracht. Die Firma heißt Monoshots und seither nehme ich quasi täglich diese Shots, Ginger Shots, Kurkuma-Shots und biete sie meinen Gästen sehr gerne an.
Täglich. Wie hart ist Ihr Morgenritual?
Ich bin ein Frühaufsteher. Ich stehe so 4:45 jeweils auf, egal also, wo ich bin.
Overachiever, ich hatte doch recht.
Bin ich sehr früh im Fitness. Das ist so die Me-Time, genieße ich sehr. Dann habe ich so von 6 bis 7 bin ich im Fitness, egal, auch in Hotels oder wenn ich am Reisen bin, das ist mir wichtig, suche die Hotels eher aus nach dem Fitnesscenter und dann fühle ich mich wohl und dann geht der Tag los.
Und im Winter kommt dann noch Baden im Eiswasser
ich dazu,
nehme ich an.
Nicht.
Kein Eiswasser?
Nein, kein Eiswasser.
Kann gesund leben zum Fetisch werden?
Ist es bei mir, glaube ich nicht, aber bewusst leben kann durchaus lustvoll sein.
Welche ungesunde Sünde leisten Sie sich noch?
Wein gehört, also wenn wir Wein als ungesund bezeichnen würden, Wein liebe ich sehr. Vor allem die großen Supercaps aus dem Napa Valley.
Ich meine, Apple-Gründer Steve Jobs, der war ja auch auf einem sehr disziplinierten Trip, hat sich auch extrem konsequent an verschiedene Ernährungsformen gehalten. Ich meine, da Sie am liebsten die gleichen Rollkragenpullover wie Steve Jobs tragen, drängt sich die Frage bei mir auf, ist er ein großes Vorbild für Sie?
Immer gewesen in vielerlei Hinsicht. Die Apple-Geschichte habe ich eigentlich seit Beginn versucht zu verfolgen, versucht zu verstehen. Nicht nur Steve Jobs, sondern auch überhaupt das Unternehmen bis heute. Und finde es eine der faszinierendsten Geschichten überhaupt. Er hat einen wichtigen Anteil daran, wie sich die Menschen heute informieren, unterhalten, kommunizieren. Aber auch die Markenführung von Apple erachte ich als absolut legendär. Bis heute übrigens bin ein Apple-Fan seit der ersten Stunde und ich glaube, das Einzige, was ich nicht von Apple habe, ist die Apple Watch, weil das mir dann zu weit führen würde. Also ich wüsste jetzt nicht, die E-Mails und die WhatsApps und meine Gesundheitsdaten auch noch die ganze Zeit bei mir haben, aber sonst bin ich ein Apple-Fan, ja.
Ich meine, Steve Jobs, der wollte ja mit dieser asketischen Lebensweise seinen Krebs bekämpfen, das hat er dann leider nicht geschafft. Heute wäre er ja womöglich ein Verfechter dieser Longevity-Bewegung. Ich vermute, Sie können diesem Trend auch etwas abgewinnen, oder?
Ja, durchaus. Es gibt 2-3 Supplements, die ich nehme. Das eine ist für den NAD Plus quasi Stoff. Das ist ein Produkt, das heißt NMN. Was ich nehme, das hilft bei der Zellerneuerung. Altern heißt nichts anderes, als dass die Zellen sterben. Und zwar in zunehmendem Alter schneller. Und das wirkt dem entgegen. Aber ich nehme sonst gerne meine Produkte sind so, ich nehme Magnesium zum Beispiel, Omega-3. Ich nehme keine Vitamine, weil ich sehr gesund und ausgewogen esse, aber das nie in einem verbissenen Maß, sondern einfach als Supplements, die mir helfen, fit zu sein. Und ich liebe Früchte und Salate und das trifft sich dann gut.
Das klingt ja noch harmlos, also noch keinen Platz in der Tiefkühltruhe gebucht und so, um sich tiefgefrieren zu lassen? So.
Nein, nicht? Nein. Regelmäßige Saunas.
Aber regelmäßige Saunas. Ich meine, ich muss das fragen, weil der 60. Geburtstag, das haben Sie kürzlich gestanden in einem Interview, war für Sie ja eine Zäsur, oder? Zum ersten Mal seien Sie sich der Endlichkeit Ihres Daseins bewusst geworden, lautete das Geständnis. Noch 10 schöne Sommer, habe ein Freund von Ihnen gesagt. Wie schlimm war es, das mit dem 60?
Gar nicht. Das ist aber in der Tat so. Ich würde sagen, die Gedanken waren und auch die Gespräche, wie wir jetzt ein Gespräch führen darüber, 60, 50, 70. Bei mir war es jetzt 60, wo ich quasi versucht habe zu verstehen, was jetzt noch vor mir sein könnte. Wir alle wissen, dass wir das wahrscheinlich auch nicht beeinflussen können, aber zumindest können wir uns vorstellen, was noch kommen könnte. Und diese sogenannte Endlichkeit, die Sie zitiert haben, Herr Balzl, die wurde mir auch bewusst. Und da habe ich mir eigentlich so ein paar Punkte gesagt. Zum Beispiel, ich möchte Dinge tun, vor allem, die mir Spaß machen. Ich möchte mit Menschen zusammen sein, die mehr positive als negative Energie haben. Die Amerikaner nennen das Asshole-Free Zone.
Also sind Sie so das Adressbuch durchgegangen und so, also mit dem nicht mehr, die auch nicht mehr, den brauche ich auch nicht?
Gar nicht, aber es gibt sicherlich Dinge, die wir alle getan haben früher, wo wir heute sagen, muss nicht mehr unbedingt sein, hat nicht so viel gebracht oder ist eigentlich nicht mein Ding oder macht mir keinen Spaß oder ist nicht viel positive Energie dabei. Und das waren so die Gedanken. Aber geführt hat das eigentlich zu noch mehr Lebenslust, ehrlich gesagt. Und das versuche ich jetzt genau ein Jahr danach, so auch aufrechtzuerhalten.
Was machen Sie denn in diesem Jahr jetzt nicht mehr? Was machen Sie bewusst nicht mehr?
Ein Beispiel ist, dass ich, wenn Sie ein Medienunternehmen seit fast 20 Jahren führen, dann ist der gesellschaftliche Teil, dass Sie an viele Abendanlässe gehen, an viele Abendessen gehen, egal wo Sie unterwegs sind, an viele sogenannte Events gehen, habe ich massiv reduziert und picke mir das raus, wo ich das Gefühl habe, ich lerne etwas, ich treffe gute Menschen, spannende Menschen. Ich bin sowieso ein Lerner, also ich tue gerne lernen. Wo ich mich inspirieren kann, wo ich mich wohlfühle. Das ist zum Beispiel eine direkte Konsequenz. Also viel weniger
Dinge, also den Glamour-Faktor ein bisschen runtergefahren.
Glamour-Faktor. Viele Dinge haben sie das Gefühl, da sollte ich hin, da müsste ich hin, weil, wie auch immer. Und im Über-Ehrgeiz vielleicht eines jungen CEOs verzichten sie dann mit der Zeit darauf.
So als alter Hase hat man das dann nicht mehr nötig. Oder da weiß man ganz genau, wo man hin muss und wo sicher nicht. Ist die Angst vor der eigenen Endlichkeit auch ein Zeichen dafür, dass man sich selbst so wichtig nimmt oder dass sich der Mensch so wichtig nimmt?
Es relativiert sich sehr, glaube ich, mit dem Alter. Demut und Dankbarkeit waren übrigens immer zwei Attribute, die mir sehr wichtig waren. Da hat vielleicht auch meine Tenniskarriere geholfen. Als Tennisspieler insbesondere auf der Klasse, auf der ich gespielt habe, verlieren sie konstant mehr Punkte, als sie gewinnen. Und das hat mich schon sehr früh geprägt.
Also muss dauernd wieder aufstehen.
Oder? Muss dauernd aufstehen und dauernd versuchen, den nächsten Punkt besser zu machen als den vorhergehenden.
Gut, jetzt gibt es ja zum Thema Endlichkeit gibt's ja auch einen kleinen Trost. Die künstliche Intelligenz kann unseren Avatar, also unseren digitalen Doppelgänger, ewig leben lassen. Tamedia-CEO Jessica Pepper-Schulz benutzt ihn ja für die Kommunikation mit dem Personal. Haben Sie auch schon einen Avatar?
Nein, werde ich auch nie haben.
Warum nicht?
Weil gerade die Kommunikation etwas ganz Wichtiges ist. Wenn wir hier miteinander reden, dann ist es mir wichtig, dass wir beide miteinander reden. Wenn es etwas zu kommunizieren gibt, ob das privat oder beruflich ist, dann ist wichtig, wahrscheinlich wichtiger denn je, dass es authentisch ist, dass es echt ist, dass es integer ist, dass es ehrlich ist, dass es spürbar ist, fassbar ist. Deshalb finde ich diese Idee nicht besonders gut.
Meine Avatar, das ist so ein bisschen meine unheimlich elegante Überleitung zu diesem ganzen KI-Thema. Wenn Sie jetzt ein bisschen zurückgucken, 2, 3, 4 Jahre, als ChatGPT mit den ersten Versionen auf den Markt kam, schätzen Sie die Macht der KI heute anders ein als vor 3, 4 Jahren?
Eine brillante Frage, finde ich. Ich erinnere mich gut an den Moment, wo ich es zum ersten Mal erfahren habe. Ich will da kurz vielleicht ausholen. Das war in Davos am World Economic Forum, als das ChatGPT-Momentum da war. Dieses Davos damals wurde geprägt davon, dass ganz Davos darüber geredet hat, dass jetzt dieses Large Language Model da ist, und viele konnten das eigentlich nicht wirklich einordnen. Es gab zwei Lager in Davos damals, und das ist noch nicht lange her, 3,5 Jahre. Das eine Lager hat gesagt, das wird jetzt komplett viele Dinge im Leben, beruflich wie privat, verändern, in der Forschung und so weiter, also industrieübergreifend. Und die anderen haben gesagt, der weiß ja noch nicht mal, wer Fußballweltmeister 22 war, weil die Daten noch nicht so weit waren damals. Und das Interessante daran ist, unternehmerisch gesprochen, Sam Altman und sein Team von OpenAI haben sich also entschieden, weltweit ein Produkt zu lancieren, dass alles andere als gut war. Es war eigentlich kein gutes Produkt damals, weil viele Fehler quasi sichtbar wurden. Man hat dann dem den netten Namen Halluzinieren gesagt. In Tat und Wahrheit war einfach die Datenqualität noch nicht gut genug. Diese exponentielle Kurve dieses Computing Powers über die letzten 4 Jahre ist absolut, absolut unvorhersehbar gewesen. Lässt sich übrigens auch dokumentieren, wenn man zurückgeht und Sam Altman beispielsweise oder Dario Amodei Interviews hört von damals. Die hätten keine Ahnung gehabt, was Large Language Models heute alles an Output leisten können. Und deshalb glaube ich, dass das, was wir in Zukunft sehen werden, unser Leben im Positiven weitestgehend weiterhin substanziell verändern wird. Und wir sehen eigentlich nur den Anfang im Moment.
Genau. Ich meine, der CEO der US-Firma Axios, die unter anderem politische Newsletter herausgibt, schrieb vor kurzem, alles passiert inzwischen zu schnell. Er sollte zum Beispiel so ein Verwaltungsratsmeeting vorbereiten und mal die nächsten 6 Monate skizzieren. Da meinte er nur so dazu, jede Prognose sei pure Fantasie, er könne höchstens die nächsten 6 Wochen überschauen. Wir würden in ein neues Zeitalter eintreten, in dem die Geschwindigkeit der Veränderung die Verarbeitungsfähigkeiten des Einzelnen oder von Firmen maßlos überfordere. Wie überfordert sind Sie persönlich?
Also in der Prognostik komplett, wie alle. Mit Prognostik meine ich, was wird in 6 Monaten sein, was wird in 12 Monaten sein, wie gut ist das Unternehmen Ringier oder die Töchter unseres Unternehmens. Wir sind eigentlich ja eine Holding mit rund 100 Tochterunternehmen. Wie gut werden die damit umgehen? Aber beispielsweise auch, ich habe 2 Töchter. Wie werden meine beiden Töchter damit umgehen? Im Schulischen, im Privaten, im Beruflichen später einmal und so. Also in der Prognostik komplett überfordert. Was ich versuche...
Was ja permanent Fehlentscheide provoziert eigentlich. Nein. Als Manager hast du ja auch Investitionsvorhaben und da musst du ja irgendwie ein bisschen abschätzen können, wo es hingeht.
Ja, ich glaube, die Herangehensweise wäre wahrscheinlich die richtige, wenn man versucht, sich auf das abzustützen, was man heute weiß, was man heute sieht. Und diese Dinge, ich nenne das oft Hausaufgaben, einfach gut umzusetzen. Bei uns heißt das beispielsweise, für viele Firmen eine Datenqualität in den Firmen herzustellen, die das Fundament bildet für zukünftige AI-Tools bzw. AI-Arbeiten. Es bedeutet aber auch, dass gewisse Dinge, wie jetzt wird es ein bisschen konkreter, die Art und Weise, wie wir mit Large Language Models kommunizieren heute, Beispiel, Sie fragen ein Large Language Model, ob das jetzt ChatGPT, Anthropic, also Claude oder Gemini ist, Dinge. Und diese Dinge sollten Sie auch unsere Plattformen fragen können, in der gleichen Intuition, in der gleichen sogenannten User Experience. Beispiel, unter unserem Dach befindet sich Ticket Corner, das größte Ticketing-Unternehmen, dann sollte man Ticket Corner in der gleichen Art und Weise nach Tickets fragen können wie ChatGPT oder Claude. Und daran zu arbeiten, das ist die Aufgabe, die wir zu tun haben. Wenn das nicht gelingt, also das heißt, wenn sich die User Experience, die Einfachheit, die intuitive Art und Weise, wie man mit diesen Large Language Models Ping-Pong spielen kann, auf unseren Plattformen nicht duplizieren kann, dann glaube ich, haben digitale Geschäftsmodelle ein Problem. Ja.
Wir hatten es von der Geschwindigkeit. Neuerdings bricht sogar die künstliche Intelligenz von OpenAI und Co. angeblich aus geschützten Umgebungen aus, um andere Firmen zu hacken. Hat die Welt so einen neuen Frankenstein erschaffen, der uns alle auslöschen wird, wie der Star-Historiker Yuval Harari befürchtet?
Ja, es gibt ja jetzt doch dieses Papier, was namhafte Gründer und Chefs der großen Foundation Models geschrieben haben. Das ist ein relativ kurzes Papier, aber es beinhaltet genau das, was Sie jetzt thematisieren, Herr Balzli, nämlich ein Plädoyer für eine Entschleunigung, für eine Verlangsamung. Das funktioniert nur, wenn sich alle daran halten, weil im Moment ist ja das Gegenteil der Fall. Alle versuchen noch schneller, alle versuchen, diesen Computing Power noch radikaler, exponentiell zu nutzen. Und dann geschehen solche Dinge, die wirklich Sorge machen. Also das heißt, die Verselbstständigung von AI, was sich dann im Internet komplett selbstständig bewegt, eigentlich sehr sicher.
Das war ja schon länger die Horrorvision. Ja. Jetzt scheint alles sich bestätigt zu sehen, oder?
Ja, Seiten hackt und dann ist natürlich relativ klar, wenn das in die schlechten Hände fällt, wenn das in bösartige Hände, böswillige, wie soll ich sagen, Protagonisten fällt, dann ist das sicherlich gefährlich. Und ich kann überhaupt nicht abschätzen, was jetzt politisch zu tun ist diesbezüglich, dass AI im Moment nicht besonders intelligent reguliert ist. Ich glaube, das sehen wir alle. Ist auch gar nicht anders möglich bei dem Tempo dieser Entwicklung. Aber die Gefahr, am Anfang gab es ein paar wenige, die gesagt haben, ihr müsst aufpassen. Mittlerweile, wie gesagt, dieses Papier ist von den Chefs der genannten Unternehmen selber verfasst worden. Das ist sicherlich besorgniserregend, weil praktisch alles, was im Moment stattfindet, findet irgendwo auch digital statt.
Man nimmt es ja so ernst, dass zum Beispiel der Finanzminister der USA, Scott Bessent, hat kürzlich alle CEOs von den Großbanken zusammengerufen und gesagt, hey, wir haben hier ein Hacking-Problem, oder? Also wenn die Banken gehackt wird, also man stelle sich nur vor, so eine KI schafft es mal auch in die UBS, dann haben wir dann ein größeres Problem. Wie sicher ist mein Geld noch?
Banken, Versicherungen, Airlines, Pharmaindustrie und so weiter, absolut.
Was ich mich ja frage bei diesen ganzen Horrormeldungen, am Schluss heißt es beim Journalismus ja immer Folge der Spur des Geldes. Und so eine Horrormeldung hat ja auch einen super PR-Anteil, oder? Weil sie sagt ja auch, unsere Produkte sind unheimlich potent, was ja auch sehr verkaufsfördernd ist, weil was hacken kann, kann ja auch Hacking verteidigen. Wie groß ist der PR-Faktor von all diesen Stories, die von OpenAI etc., auch Anthropic ist ja eine Woche später, brach dann die Maschine auch bei Anthropic aus. Was für ein Zufall. Glauben Sie, gibt es den Anteil, den PR-Anteil?
Erstens weiß ich es nicht und wenn überhaupt, wissen es nur ganz wenige Leute und die sitzen sicherlich nicht in Europa. Zweitens, diese Diskussion wird in Amerika riesig geführt im Moment. Hier gibt es zwei Lager. Die einen, die sagen, es ist ernst zu nehmen und deshalb nehmen wir diese Warnungen ernst, diese Entschleunigung ernst, dieser Ruf nach quasi Hilfe regelrecht. Also das Papier beispielsweise ist ja nichts anderes als ein Hilferuf. Irgendjemand von der Administration soll bitte entschleunigen. Da wäre dann noch die Frage, was heißt eigentlich entschleunigen und wer kontrolliert das? Ich glaube nicht an einen PR-Stunt, ehrlich gesagt. Ich glaube, alle haben verstanden, dass diese Modelle unglaublich powerful sind. Also alle, die damit, alle, die damit ein Video gemacht haben, alle, die damit in der Apotheke ein Gestell fotografiert haben mit Hunderten von den Medikamenten, das ChatGPT gegeben haben und sagen, welches davon soll ich nehmen für mein Hautproblem? Die wissen um die Computing Power. Ich glaube, das ist nicht mehr notwendig. Ich würde dies, Herr Balzli, als absolut ernstzunehmenden Hilferuf einordnen.
Womit wir bei der Frage nach der Longevity der Medien wären. Ist denn KI ein Segen oder ein Fluch?
Vielleicht zwei, drei Punkte zur Kontextualisierung, die wichtig sind auf diese Frage. Ist, glaube ich, eine ganz relevante Frage. Die Medien haben, erster Punkt, in den letzten 20 Jahren ökonomisch ein immer schwierigeres Umfeld angetroffen. Jetzt kommt AI dazu und mischt sich noch quasi in diese eh schon schwierige Lage. Übrigens alles, was ich jetzt sage, sage ich weder leidend noch beklagend, sondern total pragmatisch
herausgefordert.
Herausgefordert und datenbasiert. Erster Punkt. Wir kommen aus einer Welt der Google-Suchanfragen. Also lohnt es sich zu schauen, wie viele von 1000 Suchanfragen, wie viele landen nach diesen 1000 Suchanfragen auf einer Webseite. Das sind ungefähr 370 global gesehen. Also 1000 Suchanfragen, 370 werden dann irgendwann einen dieser blauen Links klicken. Das war die sogenannte alte Welt. Wenn wir das jetzt anschauen bei Large Language Models, also bei Chat-Funktionen, wir nehmen jetzt der Einfachheit halber ChatGPT, dann sind es von 1000 Anfragen an ChatGPT noch 10 Links. Heißt 30 bis 40 Mal weniger. Das heißt, dass die Ökonomie des World Wide Webs sich radikal verändert. Das heißt, weniger Klicks
Eigentlich implodiert, oder?
Man kann dem sagen, implodieren. In der Fachsprache reden viele von der Zero-Click-Economy. Die wird nicht auf Zero sein, aber wie Sie gesagt haben, implodiert. Nun versuchen wir das auf die Medien quasi runterzubrechen. Und bei den Medien ist es so, dass die Medienunternehmen in Europa im Moment, und das würde ich meinen als den Anfang dieser Epoche, 17% weniger Traffics haben. Also alle Medienmarken digital haben in den letzten 12 Monaten 17% weniger Traffic gesehen.
Was noch harmlos ist in Europa, also in den USA ist man teilweise schon viel weiter.
Absolut.
CNN und Co. teilweise minus 60%.
Richtig, der Durchschnittswert ist 33, CNN sogar noch höher. Das heißt, der erste Punkt auf Ihre Frage, Medien müssen sich einstellen darauf, dass der Traffic, der bisher an sie weitergeleitet wurde, durch die Large Language Model, die viele, Suchanfragen, Requests bereits beantworten, deutlich sinkt. Das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist ein...
Ich brauche also mehr Direct Traffic, oder? Also die Leute müssen zu mir selber kommen und nicht mehr vermittelt.
Sie brauchen ganz, ganz starke Marken über soziodemografische, über Altersstrukturen hinweg, dass die Leute direkt sie ansteuern. Man muss aber wissen, in der Ökonomie der Medien beispielsweise war der sogenannte Traffic über Search immer ein für viele Medienmarken ein ganz wichtiger Bestandteil. Das heißt, die Leute haben etwas gefragt und landen dann bei der Medienmarke X oder Y. Also das wäre sicherlich der erste Punkt. Der zweite Punkt, den AI natürlich hat, ist, wie ich es nenne, und ich glaube nicht mal, dass es eine Überhöhung ist, Herr Balzli, ist eigentlich der größte Diebstahl in der Geschichte. Warum? Ich habe vorhin erwähnt, am WEF kam ChatGPT auf. Man hat dann versucht zu verstehen, wieso weiß eigentlich ChatGPT das alles? Die Antwort ist relativ simpel und heute allen bekannt, weil sie alles, nämlich was im World Wide Web auffindbar war, gecrawled haben, also durchgekämmt haben. Und das haben sie einfach so sich genommen. Alle YouTube-Filme, alle Podcasts, alle Medienarchive, alles, was überhaupt je publiziert wurde.
Die Ironie der Geschichte ist ja, dass die Amerikaner sich dann beklagen, wenn die Chinesen für das Training ihrer KI-Modelle sich bei den Amerikanern bedienen und die Amerikaner dann sagen, hey, aber klauen geht hier gar nicht.
Genau.
Dabei machen sie es, wie Sie richtig sagen, es ist wohl der Jahrhundertraub.
Sie sprechen DeepSeek an, das war in der Tat eine wunderbare Beobachtung. Als dann die Chinesen gekommen sind vor einigen Monaten mit DeepSeek, ein hervorragendes, schnelles, intelligentes Modell, hat sich Sam Altman tatsächlich, und das war schon dann, ich bewundere diese Firma enorm, aber das war dann schon eher peinlich, wie Sie gesagt haben, sich darüber beklagt, die Chinesen hätten das geklaut, nachdem er 4 Jahre lang alles geklaut hat. Nun, dafür gibt es noch keine klaren Urheberrechte, aber es ist völlig klar und ich bin kein Überregulierer, aber geistiges Eigentum in Form von diesem Podcast, den Sie und die NZZ-Gruppe erstellen oder eines Artikels des Blicks oder eines Buches oder eines YouTube-Videos muss geschützt sein.
Wie Sie richtig sagen, die KI greift auch die Bezahlinhalte ab teilweise. Man kann es technisch, teilweise kann man es blocken, teilweise geht es dann trotzdem weiter. Gewisse Verlage flüchten sich ja dann einfach in die Arme der KI-Firmen oder verhandeln mit den KI-Anbietern über Preisgabe ihre Inhalte, bekommen dann dafür so, ich würde mal sagen, Almosen von 1, 2, 3, 4 Millionen. Haben Sie sich das auch überlegt oder haben Sie das schon ausgeschlossen, dass Sie verhandeln mit Perplexity oder OpenAI?
Es gibt verschiedene Strategien dafür. Sie haben völlig recht. Das eine ist einmal, es einfach zu blockieren, ist gar nicht so einfach. Das ist immer ein Catch-up-Game. Hat aber auch zur Folge, dass sie dann beispielsweise zum Teil nicht mehr aufgefunden werden bei jenen, die zum Beispiel noch Search machen, also die jetzt über Google gehen und die sagen, was ist das Neueste aus dem Iran-Konflikt beispielsweise, werden sie gar nicht mehr gefunden, wenn sie diese harte Wand dort einbauen. Das ist also eine technologische Problematik. Die andere Variante ist, dass sie versuchen, eine Art Lizenzdeal zu machen, wie sie es beschrieben haben. Ich würde das Wort Almosen als absolut richtig betrachten. Das ist der Weg. Wir versuchen als Ringe die Kooperationen zu suchen mit diesen Large Language Models und zu sagen, Zugriff auf unsere Daten, wenn es geregelt ist, und dann gibt es solche Lizenzverträge. Das ist im Moment die Strategie, die wir gehen.
Also die Lizenzverträge, sind Sie am Planen oder gibt es sie schon?
Nein, es gibt durchaus Kooperationsverträge, die wir jetzt dazu haben oder am Abschließen sind. Die sind aber nicht in dem Sinn wirtschaftlich relevant. Das ist die Ökonomie.
Und mit wem haben Sie abgeschlossen?
Wir sind daran, mit Google solche Verträge zu machen, beispielsweise also für Gemini. Weil Google ist ein Kooperationspartner von Ringe sowieso seit vielen Jahren. Als Beispiel, das ist jetzt ein konkretes Beispiel. Wird das die Medien retten? Nein. Hat man wenigstens eine Art Rahmenvertrag? Ja. Braucht es einen Urheberrechtsschutz, der auch das Thema AI, also das Crawling der AI, Large Language Models, regelt? Ja, das ist in der Schweiz die Motion von Petra Gössi, FDP-Ständerätin, die genau in die richtige Richtung zielt. Wird das alles ändern? Nein, weil das sehr lange geht. Dann wird möglicherweise dagegen geklagt. Ich glaube, ein wichtiges Thema ist die Klagen, die im Moment laufen bei der New York Times, also von der New York Times initiiert, sowohl gegen OpenAI wie auch gegen Anthropic. Das wird sicherlich interessant zu sein, dies zu beobachten. Aber wir müssen sehen, wir haben zum Beispiel für das Leistungsschutzrecht, glaube ich, 15 Jahre gekämpft. Wir haben immer noch kein griffiges Leistungsschutzrecht, geschweige denn eine Entschädigung. Also das ist übrigens noch philosophisch gesprochen verrückt, im digitalen Raum, und ich meine auch das nicht anklagend, sondern feststellend, ist es offensichtlich so, dass OpenAI von einem Startup zu einem der höchst bewerteten Unternehmen werden konnte innerhalb von 4 Jahren, indem es einfach nüchtern festgestellt, das ganze Internet abgegriffen hat. Das ist eine verrückte Geschichte eigentlich.
So ist es.
Weil in der physischen Welt wäre das gar nicht möglich.
Undenkbar, irgendwie alle Lastwagen zu klauen vom Konkurrenten oder so.
Oder alle Biers zu klauen und dadurch die größte Bierfirma der Welt zu werden, wäre undenkbar. In der digitalen Welt ist das...
Das ist
leider möglich.
Ich meine, was ich mich ja wundere, manchmal wirken die Verlage ja ein bisschen verzweifelt, weil diese Kooperationsverträge mit Google, die Sie auch genannt haben, OpenAI, das klingt dann irgendwie so harmlos. Aber eigentlich gibt man ja dem eigenen Metzger das Messer in die Hand, oder?
Indem man
seine Inhalte, die man eigentlich teuer verkaufen sollte, dem Kooperationspartner zur Verfügung stellt. Er kann seine KI mit diesen wichtigen Texten trainieren. Ist es nicht am Schluss ein bisschen Selbstmord?
Es ist alternativlos. Das ist noch trauriger. Es ist
noch
alternativlos.
Schlimm. Also Selbstmord ist alternativlos. Okay, ja, das ist ein schönes Zitat.
Also in der digitalen Welt ist die, Sie haben das Beispiel Lastwagen oder Bier oder ich klaue mir alle Energy Drinks zusammen und werde so die größte, keine Ahnung, Konkurrentin von Red Bull und so. Ist unvorstellbar. In der digitalen Welt ist genau das geschehen.
So ist es. Wie viele Arbeitsplätze wird die KI bei Ringe kosten?
Wir haben rund 6.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie viel wir haben werden in 2 oder 3 Jahren, ich kann es Ihnen bei bestem Willen nicht sagen. Im Moment haben wir eher aufgebaut, in der Tat, weil wir investieren in Technologie, in Data Engineers, in Spezialisten, die mit Large Language Models umgehen können. Ich würde aber
in den Redaktionen haben Sie schon abgebaut. Da war es auch ein bisschen heimlich, was man so hört.
Ja, aber war weniger geschuldet jetzt der künstlichen Intelligenz oder dem Einfluss der künstlichen Intelligenz. Aber ernsthaft, ich glaube schon, dass wir in eine neue Ära gehen, wo sehr viele Funktionen in verschiedenen Industrien in Zukunft durch künstliche Intelligenz erledigt werden können. Ein Beispiel: Sie nehmen eine durchschnittliche Kanzlei in Zürich oder in San Francisco, wo Sie eine Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben für die Datenaufbereitung eines Falles XY. Wir alle wissen, dass das in wenigen Minuten weitestgehend von AI gemacht werden kann. Und da habe ich in der Tat Sorge, wenn es Hunderte und Tausende von Arbeitsplätzen gibt, die nicht mehr gebraucht werden, oft genau in diesen Einstiegsberufen, die ja sehr wichtig sind, um das Metier zu kennen, um die Kultur der Industrie kennenzulernen, um das Unternehmen kennenzulernen und so weiter. Und was damit geschieht, ist ein großes Fragezeichen. Die Optimisten sagen, in jeder technischen Evolution oder Revolution wurden neue Berufsgattungen kamen hinzu, von denen wir keine Ahnung hatten
das
vorher.
Das klassische Dampfmaschinengesetz. Die Frage ist einfach, ob sich das wieder wiederholt.
Richtig, und es gibt Thesen, und das sind lediglich Studien, die sagen, 85% der Jobprofile in 15 Jahren gibt es heute noch gar nicht. Ich bin dort für einmal wirklich eher pessimistisch. Ich glaube, wir werden Elon Musk beispielsweise, ist ja sehr krass bei diesem Gedanken, wir werden eine neue Beschäftigungsstruktur sehen über die nächsten 10 bis 15 Jahre, weil künstliche Intelligenz einfach einen großen Teil dessen abnimmt, was heute Menschen tun.
Genau, künstliche Intelligenz greift die Kopfarbeit plötzlich ab. Das war bei früheren technischen Revolutionen nicht so. Jemand hat es mal schön auf den Punkt gebracht: KI ist für das Genie ein Segen, für das Mittelmaß der Tod. Gutes Zitat. Bringt es ziemlich auf den Punkt. Ihr öffentlicher Umgang mit der KI, der wirkt ja aus meiner Sicht manchmal ziemlich widersprüchlich. Ich zitiere mal: Die Medienindustrie muss transparent machen, was von KI generiert ist und was nicht, sagten Sie mir kürzlich in einem Interview mit NZZ am Sonntag. Während Ringier intern die Deklarationspflicht massiv lockert, haben Sie hier die Unwahrheit erzählt oder interessiert es bei Ringier keinen mehr, was der CEO sagt?
Nein, also erstens einmal auch hier eine sehr ehrliche Antwort. Wenn Sie die AI-Deklarationen oder die AI-Spielregeln, die Governance, wie wir sie jetzt bei Ringier aufgestellt haben, aber das gilt für viele Unternehmen, nicht jetzt nur in der Medienindustrie, dann passen sie das konstant an. Also das wird konstant angepasst. Ich erinnere mich
also
an die
Halbwertszeit ist noch ein paar Wochen.
Nicht Wochen, aber Monate, das ist in der Tat so. Aber ein Punkt, um dies final wirklich für heute festzuhalten, ist, wir erachten künstliche Intelligenz, wenn wir jetzt auf den Journalismus gehen, als Werkzeug, nicht als Autor, ist ein Werkzeug, aber ein Werkzeug, das maximal eingesetzt werden soll bei der Datenaggregation, bei der Recherche, bei der Transkription, beim Übersetzen von Texten und so weiter beispielsweise. Auch im Prozess quasi, wie ein Artikel online geht, wie er distribuiert wird und so weiter. Ebenso klar ist, dass die finale Antwort immer von einem Newsroom bzw. Mitarbeiterin oder Mitarbeiter dieses Newsrooms, in dem Falle die Person, die diesen Artikel am Schluss live stellt oder online stellt oder im Print publiziert, getragen werden muss.
Das ist die Theorie, der Human in the Loop. Aber Sie wissen ja, der Mensch ist bequem. Und wenn ihm die Maschine permanent einen pfannfertigen Text hinlegt, ist ja die Wahrscheinlichkeit groß oder die Gefahr, dass immer ein bisschen oberflächlicher drüber gehuscht wird. Also haben Sie nicht Angst davor, dass dann irgendwas durchflutscht?
Also, wenn, jetzt muss ich ohne zynisch zu tönen Folgendes sagen: Einer der großen Engagements, glaube ich, in der Medienindustrie muss sein, dass, und das ist nicht unbedingt eine Stärke der Medienindustrie, Fakten bleiben, Meinung als Meinung gekennzeichnet wird und diese Vermischung zwischen Meinung und Fakten ein Problem ist für die Medien. Das ist in der Tat so. Wenn Medien eine tiefe Kredibilität haben heute, was faktisch der Fall ist, wenn Trump beispielsweise eine ganze Industrie als Fake News bezeichnen kann und das einen gewissen Boden hat in der Bevölkerung, dann sollte man sich als Medienunternehmen auch fragen, warum das so ist. Und zurück zu Ihrem Punkt: Menschen haben offensichtlich auch Fehler gemacht, entweder in der Faktentreue oder in der Faktenpräsentation. und haben Meinung mit Fakten vermischt. Und das ist etwas, wo ich sage, das mag altmodisch tönen, das ist eine der letzten Chancen, die Medien haben. In einer Welt, in der so viel Inhalte da draußen rumschwirren, wo sie nicht mehr wissen, woher kommt das? Ist das AI? Ist das AI-Slop? Ist das tendenziös? Ist das aus einem politischen Interesse? Was auch immer. Wäre der letzte Rückzugsort großer Medien, und die NZZ, meine ich sehr ernst, ist ein großes Medium. Der Blick, meine ich ebenso ernst, ist ein großes Medium. Dann muss Faktentreue, Verlässlichkeit ist oberste Prämisse.
Ist denn jetzt die KI gefährlich für die Glaubwürdigkeit, wie viele Journalisten behaupten, oder haben Sie nur Angst vor ihrem Bedeutungsverlust?
Nein, ich glaube, die KI verändert, ich gebe Ihnen ein ganz persönliches Beispiel, die verändert die Wahrnehmung und die Interpretation.
Ich meine, der Leser hat heute auch schon ChatGPT. In dem Moment, wo er das Gefühl bekommt, dass das, was ihm die Medienhäuser servieren, ist auch nur mit ChatGPT gemacht, muss er da das Abo nicht mehr lösen, oder?
Ja, ich komme gleich auf diesen Punkt zurück. Ich glaube, die Kuratierung, was unter einer Marke NZZ, New York Times, Spiegel, Blick, was auch immer publiziert wird. Aber ich will schnell die persönliche Befindlichkeit schildern. Ich genieße es, in einer ruhigen Minute durch meinen Instagram-Feed zu gehen. Mein Instagram-Feed hat ungefähr 4 algorithmische Kennzeichnungen. Das eine ist Fußball, weil ich ein Fußballfan bin. Ich bekomme sehr viel Fußball. Das zweite ist Trump, und zwar alles in der Interpretation, was hat er jetzt wieder Verrücktes gesagt, wieder Verrücktes gemacht. Also das ist das zweite Kriterium in meinem Feed. Das dritte sind Hunde. Ich bin ein Hundeliebhaber, und da sehe ich dann Videos über, was Hunde alles Verrücktes gemacht haben, wen sie gerettet haben, wie sie vor der Tür tagelang gewartet haben, was auch immer.
Okay, Sie sind das. Wir haben kürzlich eine Geschichte gemacht über Hundevideos und fragten uns, wer guckt sich das an? Dann wäre das Rätsel
ausgelöst. Das vierte Thema ist AI. So, also diese vier Themen sind in meinem Algorithmus tief verankert. Alles, was AI ist, wo man sagt, wow, das ist wieder verrückt, oder der hat dies gesagt und so weiter. Was passiert in diesem Feed ist, ich scrolle durch diesen Feed, so wie wir alle dies tun. Amüsiert, aufmerksam, manchmal auch bewundernd. Aber ich weiß nicht mehr, stimmt das jetzt, was ich gesehen habe? Dieser Hund, der dieses Baby gerettet hat aus dem Wasser, ist das echt oder ist das AI-Slop? Weil sie können es ja effektiv selbst als Medienmanager nicht mehr unterscheiden.
Ich gucke deshalb jedes Mal mir jetzt die Kommentare an, ob da irgendwas Ernstzunehmendes drinsteht, ob die Video jetzt ein KI ist oder
verrückt.
Nicht.
Ist doch verrückt, in welcher Welt wir uns heute, und zwar ein oder zwei Jahre, übrigens, wenn Sie schauen auf den großen Plattformen YouTube, Spotify, Deezer und so weiter, sind wir an einem Tipping Point angelangt, wo mehr AI-kreierter Inhalt draufgeladen wird an einem normalen Tag als von einem echten Creator. Ist verrückt. Wer hätte das gedacht vor 24 Monaten? Zurück zu Ihrem Punkt nun auf die Medien. Wenn das der Fall ist, Herr Walzli, dass ich im Instagram-Feed eigentlich amüsiert zuschaue, Sie jedes Mal in die Kommentare gehen müssen, ich nicht mehr weiß, war das Video echt, was übrigens vom Faszinosum wahnsinnig viel ausmacht. Also ein Hundevideo, wo der Hund das Baby aus dem Wasser rettet, ist dann ein emotionales, Momentum für mich, wenn es echt ist. Wenn es einfach ein Large Language Model ist, das ich immer sage, dann ist das ja nicht mehr Lust. Deshalb ist es für die Medien so wichtig, noch mehr auf Relevanz, Integrität, Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit zurückzugehen.
Das ist die klassische Chance von den Medien. Aber eins muss man ja sagen, die Medien haben ja an ihrer eigenen Glaubwürdigkeit schon vorher ein bisschen gesägt, bevor die KI kam. Und dafür haben auch viele Bürger immer mehr Zweifel. Es geht nicht nur darum, dass sie keine Medien mehr konsumieren, weil alles so schlimm und so negativ ist, sondern weil sie das Gefühl haben, man könne es nicht mehr glauben. Und dafür war ja auch Ihre persönliche Rolle in der Corona-Krise ein bisschen mitverantwortlich in der Schweiz. Ich zitiere einen Auftritt von Ihnen bei der Schweizer Managementgesellschaft von Februar 2021. Wir hatten in allen Ländern, wo wir tätig sind, und das wäre ich froh, wenn das in diesem Kreis bleibt, auf meine Initiative hingesagt, wir wollen die Regierung unterstützen durch unsere mediale Berichterstattung, damit wir alle gut durch diese Krise kommen. Würden Sie das nochmal so machen?
Ich würde diese Aufzeichnung dieses Videos, ich würde das nicht mehr so sagen, nach dem, was ich erlebt habe persönlich. Das war ein das war für mein persönliches Befinden, für mich als Mensch war das und für die Leute um mich herum war das eine sehr, sehr schwierige, monatelang andauernde Situation. Überhaupt während Corona hat man viele Extreme erlebt, im wahrsten Sinne.
Aber hat Sie das erstaunt? Ich meine, es war ein Frontalangriff auf die Unabhängigkeit
Ihrer Redaktion. Nein, ich möchte das nochmal einordnen, was in der ersten Phase von Corona geschehen ist. Eines der Epizentren war Bergamo, wie wir wissen. In der ersten Phase, das ist als der Lockdown zum ersten Mal kam, im März damals. Und in Bergamo wurden mit Lastwagen, mit Militärlastwagen, wurden die Leichen wegtransportiert, weil niemand wusste, wie mit diesem Virus umzugehen ist. Diese Aussage stammt aus dieser allerersten Phase, wo ich appelliert habe an unsere Medien, einen enorm verantwortungsbewussten Umgang zu machen beim Thema Sensibilisierung mit diesem Virus, von dem wir damals nicht wussten, wie gefährlich es ist. So. Ich will jetzt nicht in die Statistiken gehen, wie viele Familien Menschen verloren haben während Corona. Ich würde immer noch Corona als eine dramatische Phase bezeichnen, was den Faktor, wie viele Menschen ihr Leben verloren haben oder heute noch an den Folgen leiden, bezeichnen. In dieser ersten Phase habe ich an die Verantwortlichkeit der Medien appelliert, auch unserer eigenen Medien, und habe in den bilateralen Gesprächen mit unseren Chefredaktoren gesagt, dass wenn politische Instanzen, in diesem Falle jetzt die Schweizer Regierung, empfiehlt, Masken zu tragen, dass Masken zu tragen mit Sicherheit die bessere Variante ist, um Tram zu fahren, als keine Masken zu tragen. Das war genau in dieser Phase. Würde ich also quasi...
Das haben ja viele Leute bestritten, oder?
Ja, natürlich.
Dass man diese Masken tragen soll. Ich meine, wenn Sie sagen, wir wollen die Regierung unterstützen, das spricht nicht für unabhängigen Journalismus. Das heißt natürlich, Herr Walder gibt seiner Redaktion vor, hey, unterstützt gefälligst den Bundesrat.
Ja, in der ersten Phase, und ich will noch einmal darauf eingehen, in der ersten Phase dieser schlimmen Pandemie, war es das Richtige, dass die Menschen erklärt bekommen, dass sich zu schützen die bessere Variante ist, als sich nicht zu schützen. Das bezieht sich auf diese Variante und auf Ihre Frage, würde ich das noch einmal tun? Ja. Übrigens, wenn Sie ein Unternehmen führen und ein Medienunternehmen, dann ist es für Michael Ringi und mich selbstverständlich, dass wir einen Dialog mit den Chefredakteurinnen und Chefredakteuren führen darüber, wie die Berichterstattung ist. Das ist für mich selbstverständlich, das hat dieses Haus immer so gemacht, seit es Publikationen gibt. Das ist aber ein Unterschied, als ob Sie einer Redaktion sagen, was zu schreiben ist über Murat Yakin oder über Karin Keller-Sutter oder über die Eigenkapitalunterlegung der UBS, sondern dass sie in einem konstanten Dialog sind und genau das war es. Das ist für mich selbstverständlich.
Später kam ja dann durch die Corona-Leaks ans Tageslicht, dass Sie einen zu engen Kontakt zum Sprecher vom Gesundheitsminister Alain Berset gepflegt haben. Wohlwollende Berichterstattung als Gegenleistung für Scoops lautete der schlimme Verdacht. Würden Sie das auch nochmal so machen?
Also als CEO von Ringier oder als CEO von einem anderen Medienunternehmen, ich denke, Sie als Chefredakteur der NZZ am Sonntag, sind Sie in einem konstanten Austausch mit Politikern, mit Politikerinnen, mit Regierungsmitgliedern. Das ist Teil unserer Funktion. Das ist so, wie Sie auch in Kontakt sind mit Präsidenten von Fußballclubs, mit anderen Leuten, die in der Wirtschaft tätig sind, mit Kulturschaffenden. Das ist völlig normal. Der Vorwurf, wohlwollende Berichterstattung, wie hieß der Vorwurf? Gegen?
Ja, dass Sie aber in Gegenleistung, dass Sie die Regierungsarbeit gelobt haben.
Komplett, ist übrigens eine schlechte, wie soll ich sagen, Interpretation von Medien. Die Ringier-Medien haben durchaus, kann man heute noch nachlesen, sehr kritisch auch über gewisse Maßnahmen berichtet. Also dieser Punkt ist nicht sachlich dargestellt. Würde ich Verantwortung zu jenem Zeitpunkt weiter übernehmen wollen? Ja, auf jeden Fall.
Und würden Sie wieder so einen engen Kontakt zum Sprecher vom Gesundheitsminister pflegen? Ich meine, belegt.
Der hat sich in der ersten Phase, und wir reden immer von dieser ersten Phase, wo wirklich die Leute nicht wussten, was passiert, wo man zu Hause, Sie erinnern sich noch daran, wenn man spazieren ging während dem Lockdown, hat man die Straßenseite gewechselt, wenn jemand gekommen ist. Ich erinnere mich an Bilder vor dem Mikro, wo es solche Abstandsmarkierungen gab, dass man den Leuten das nicht zu nahe gekommen ist und so weiter. Die Corona-Zahlen, die durch die Decke gingen, Intensivstationen, selbst in der Schweiz mit toller Infrastruktur, wo die Betten alle belegt waren, wo man die Leute mit Corona-Symptomen in den Gang tun musste. Ich glaube, dass man in einer solchen Situation lieber vorsichtig ist als fahrlässig, ist absolut richtig.
Sie stellen das sehr normal dar. Es gab halt einen Austausch mit Politikern, völlig normal. Ich glaube, das ist ein bisschen schön geredet, weil intern hat man Ihnen ja dann eine Art Kontaktverbot mit Ihrem Flaggschiff der Blickgruppe verpasst. War das die größte Krise in der langen Beziehung zwischen Ihnen und dem Verleger Michael Ringier?
Also der Verleger und der Verwaltungsrat haben in dieser Phase selbstverständlich mit dieser großen öffentlichen Beachtung viele Sitzungen gehabt. Wir haben sehr intensiv darüber geredet. War das eine destruktive oder krisenartige Konfrontation oder Auseinandersetzung? Nein. War es eine strategisch ganz klar am wir wollen das Thema nicht noch mehr in der Öffentlichkeit haben, noch mehr publizistische Negativstimmen dazu haben, ist ebenso klar. Und deshalb haben wir uns dort gemeinsam entschieden, dass ich mich vom Kontakt mit den Redaktionen zurückziehe. Und das war auch der richtige Entscheid für die damalige Situation.
Aber es ist ja ein Eingeständnis, dass Sie zu nahe an den Redaktionen waren, dass Sie offenbar zu viel Einfluss genommen haben.
Ja, das kann man so oder so sehen. Wenn Sie in einer Situation sind, die so viel Berichterstattung provoziert hat, was das damals hat. Ich will noch mal sagen, ich glaube, in dieser schwierigen Phase von Corona hat es mannigfaltige Extremsituationen gegeben. Die Berichterstattung von Ringier oder der Kontakt von mir ist ein eher harmloses Thema dazu, wenn man sieht, was sonst im gesundheitspolitischen Bereich für Krisen entstanden sind. Aber ich glaube, das war der absolut richtige Entscheid.
Gab es im Vier-Augen-Gespräch zwischen Ihnen und Michael Ringier mal so einen Moment, wo er zu Ihnen gesagt hat, Marc, da bist du zu weit gegangen?
Gab es nicht, nein.
Also nichts, es passt kein Blatt zwischen Sie und Michael Ringier, wenn ich das so richtig interpretiere.
Naja, Michael Ringier ist der Verwaltungsratspräsident und Mitaktionär dieses Unternehmens, ist eine unendlich integere Person, eine sehr, sehr, sehr journalistisch kompetente Person, ist jemand, der sehr weitsichtig zusammen mit seiner Schwester Evelyn Link, man sollte die Schwester auch erwähnen, weil sie ist Teil dieser Familie und Teil des Aktionariats, sehr früh große Risiken eingegangen sind bei der digitalen Transformation dieses Unternehmens, hunderte von Millionen investiert hat und das schafft schon eine große Vertrautheit und eine große Nähe, wenn man über 20 Jahre so eng zusammenarbeitet. Ich glaube auch, dass das eine der besten Unternehmerfamilien ist in diesem Land. Allein die Tatsache, dass es sie schon seit 200 Jahren gibt, jetzt in der fünften Generation, ist, glaube ich, ein Beweis dafür. Es ist wirklich eine, das meine ich jetzt nicht einfach so, um schön zu reden, wirklich eine tolle Unternehmerfamilie und hat sehr, sehr viel richtig gemacht in den letzten 20 Jahren.
Zwischen Ihnen beiden begann ja alles mit Tennis im Grasshoppers Club. Oder? Sie, der Profi, er, der ambitionierte Amateur. Haben Sie ihn immer gewinnen lassen oder nur jedes zweite Mal?
Nein, Michael Ringier ist ja älter als ich, etwa 15 Jahre älter, war selber ein hervorragender Tennisspieler in seiner Generation. Bis heute ein sehr, sehr guter Sportler, Golfspieler, Langläufer, also Skater, Tennis spielen wir beide kaum mehr.
Aber Sie weichen meine Frage aus. Haben Sie ihn gewinnen lassen?
Nein.
Nein, also Sie wollen mir wirklich erzählen, dass Michael Ringier 15 Jahre älter als Sie, Sie vom Platz fegt? Das glaube ich nicht.
Nein, ich habe ihn nicht gewinnen lassen.
Nicht? Nein. Okay, aber Sie haben trotzdem immer gewonnen.
Wir wurden übrigens einmal Weltmeister im Doppel der Medienschaffenden. Also wir haben einen Weltmeistertitel im Doppel der Journalistinnen und Journalisten zusammen erreicht. Das ist aber schon sehr lange her.
Was hat er in Ihnen gesehen, den Sohn, den er nie hatte?
Nein, ich glaube, einen verlässlichen Manager, der über die vielen Jahre hinweg jeweils den Job okay gemacht hat.
Was haben Sie in ihm gesehen?
Ich habe in ihm, oder ich sehe bis heute in ihm eine Art, wie soll ich dem sagen, Leuchtturm im Sinne von Orientierung. Er bietet mir sehr viel Orientierung. Er ist für mich jemand, mit dem ich über alles reden kann. Er ist für mich jemand, der Journalismus sehr ähnlich, wenn nicht gleich sieht. Er ist für mich jemand, der als Unternehmer eine sehr gute Hand hat. Davon durfte ich als Manager profitieren, weil ohne Kapital können Sie so eine Transformation nie im Leben machen. Er ist jemand, der sehr humorvoll ist, sehr gebildet ist, ein großer Kunstsammler von zeitgenössischer Kunst, wie Sie wissen. Jede Diskussion mit ihm macht Spaß und ist interessant. Das gilt übrigens auch für seine Schwester Evelyn Link. Die ist immer ein bisschen im Hintergrund, ich möchte das einfach erwähnen. Sie besitzt gleich viele Anteile an Ringier und hat mit ebenso guter Weitsicht, mit sehr viel Interpretationssicherheit die digitale Transformation von Ringier mit ermöglicht.
Das Architekturthema Ihres eigenen Vaters hat Sie ja offensichtlich nie interessiert, oder? Die Bereiche Tennis und der Medien könnten nicht weiter weg sein. Ist das ein Zufall?
Mein Vater ist etwa vor 12, 13 Jahren verstorben und war für mich unternehmerisch immer ein Vorbild. Er hat in der Ostschweiz am Bodensee in Rorschach ein Architekturbüro geführt, hat mit einer Person angefangen, hatte zeitweise 50, 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat dann am Schluss mit 5 Personen wieder aufgehört. Als er dann gestorben ist, hat bis zum Schluss gearbeitet. Insgeheim war wahrscheinlich der Wunsch meines Vaters, dass ich das Büro übernehmen werde.
Das klassische Drama und der Sohn will nicht.
Ja, das ist weniger so, dass der Sohn das nicht wollte, sondern das konnte ich nicht. Ich habe gemerkt, dass das wirklich nicht meine Gabe ist, ein Haus zu entwerfen mit viel Vorstellungskraft. Damals gab es keine CAD-Programme. Er hat alles von Hand gemacht, auf diesen großen Plänen, auf diesem dünnen Papier mit spitzen Stiften. Er hat Modelle mit seinem Team gebaut, gebastelt aus Gips. Und ich habe mir das schlichtweg nicht zugetraut, dass ich so etwas kann.
Und waren Sie eine Enttäuschung für Ihren Vater? Nein, haben Sie darüber geredet mit ihm?
Oder? Nein, mein Vater war ein großer Blick-Fan der ersten Stunde, und zwar vor allem für den Sportteil. Und ich glaube, er war dann sehr stolz, als ich als Praktikant nach der Tenniskarriere beim Blick auf die Sportredaktion ging.
Wir sind gleich zurück.
Andalusien, Sizilien, Griechenland oder Portugal. Dank bequemen Direktflug ab Zürich erreichen Sie Ihr Ziel in kürzester Zeit. Dort wartet der Twernbold-Bus bereits auf Sie. So können Sie auch an ferneren Reisezielen von unserem bewährten Komfort profitieren und haben mehr Zeit, die Schönheiten der Destinationen zu genießen. Alle Informationen unter twernbold.ch.
Bei Ringier ging es für Sie über viele Stufen rasant nach oben, oder? Vom Blickvolontär, Sie haben es gerade gesagt, zum Konzern-CEO. Waren Sie so gut oder waren Sie auch der Protégé des Patrons?
Also der Protégé des Patrons war ich mit Sicherheit nicht, das darf ich so sagen.
Haben das nicht alle trotzdem so gesehen?
Das mag sein, aber das ist mittlerweile verjährt, glaube ich wirklich. Also das war es sicherlich nicht. Michael ist übrigens, wenn Sie mich vorhin gefragt haben, Michael ist auch fordernd, ist ein sehr fordernder Chef, das auch zu Recht so. Aber ich glaube, um bei dem Thema Demut, was ich anfangs erwähnt habe, zu bleiben, ich bin der festen Überzeugung, dass es sehr viel Glück und Zufälle und Opportunitäten braucht für diese Schritte, die ich machen durfte. Und das war bei mir genauso. Die Demut zu verlieren und das Gefühl zu haben, das habe ich alles nur geschafft, weil ich so wahnsinnig gut wäre, wäre kolossal falsch. Ich hatte an vielen Punkten Glück, am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt zu sein. Und dann kommen Tugenden, von denen ich sehr viel halte, dazu. Fleiß ist ein wichtige Tugend. Ich glaube tatsächlich, dass Fleiß etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Übrigens in einer sich sehr schnell verändernden Welt in unserer Industrie ist
Es klingt so oldschool, man darf es fast nicht mehr erwähnen oder so. Opa erzählt vom Krieg, wenn man irgendwie das Wort Fleiß im Mund nimmt.
So, also Sie können AI nicht verstehen, wenn Sie sich nicht konstant mit AI beschäftigen, wenn Sie sich nicht viel lesen, wenn Sie nicht viele Dinge zuhören, wenn Sie nicht beobachten, wenn Sie nicht versuchen, in diesem Bereich gescheiteren Menschen zu lernen. Punkt 1, ich glaube an Verlässlichkeit, also Dinge, die bis X zu tun sind, sollten bis X getan sein. Ich glaube sehr stark, und das war immer schon mein Thema, an Teams, die miteinander viel besser sind als einzelne Personen. Deshalb bin ich ein großer Gegner des Homeoffice-Gedanken. Ich glaube, dass Leute zusammen viel mehr erreichen als im Kleinen wie im Großen.
Wie ist die Regelung bei Ringier?
Bei Ringier ist die Regelung, dadurch, dass wir ein Portfoliounternehmen sind, grundsätzlich vom Besitzer, also von Ringier her so, dass wir mindestens 60% im Office verlangen.
Haben Sie das wieder hochgeschraubt jetzt? Also wie viele andere Unternehmen?
Das ist seit 1,5 Jahren so, 60%. Ich wünschte mir, dass die Leute zu 100% ins Büro kommen. Das ist damit mache ich mir vielleicht ein paar Feinde, aber das ist meine tiefe Überzeugung.
Boomer, man würde ein T-Shirt schenken, wo vorne drauf Boomer steht.
Was ist Ihre Meinung dazu?
Ich bin ein totaler Gegner vom Homeoffice. Ich gebe es offen zu. Ich finde das Büro sehr sinnstiftend in der Interaktion. Ich trenne auch gerne privat vom Job. Ich habe keine Lust, zu Hause mich dauernd mit meinem Job zu beschäftigen. Für das habe ich das Büro. Ich bin da super klassisch und führe da sehr lustige Diskussionen in der Redaktion.
Ja, glaube ich Ihnen. Ich bin ein ganz großer Befürworter dieser These. Und der pragmatische Ansatz ist, dass interdisziplinär, wenn Menschen zusammen sind, viel mehr passiert, als wenn jemand zu Hause ist. Ich anerkenne, dass es gewisse Dinge gibt, die man zu Hause fast besser machen kann, weil sehr konzentriert für sich alleine
einzelne
und so weiter.
Projekte.
Selbstverständlich. Aber in einer Welt, in der sie sich komplett neu orientieren müssen, viele Themen, die Sie erwähnt haben, rund beispielsweise um die Medienindustrie, heißt, dass interdisziplinäre Teams miteinander Lösungen finden müssen. Letzter Punkt. Ich glaube auch, dass es viel mehr Spaß macht, im Büro zu arbeiten, als jemand, der gern mit Menschen zusammen ist, der gern diskutiert, der gerne auch mal einen Witz macht, der gerne einen Kaffee an der Ecke trinkt oder wie auch immer. Aber wie gesagt,
ich glaube auch, die Leute verlieren sich ein bisschen zu Hause.
Absolut.
Hängen nur noch bei Social Media rum, verlieren so ein bisschen die Strukturen. In Bern soll es Staatsangestellte geben, die seit Wochen bis Monaten nicht mehr gesehen wurden im Büro. Es lösen sich Strukturen auf, es löst sich die Identität, die Identifizierung mit dem Unternehmen auf. Und das ist zwar für das Unternehmen ein Nachteil, aber ich glaube, es ist auch für den Mitarbeiter nicht von Vorteil.
Ich bin 100% der gleichen Meinung. Ich bring noch einen anderen Punkt ein. Es gibt viele berufstätige Menschen, die nicht wählen können, ob sie von zu Hause aus arbeiten oder ins Büro kommen. Und da gibt es, das tönt vielleicht auch altmodisch, fast noch eine Art selbstverständliche Solidarität. Also jemand, der das Tram hier im Seefeld führt oder jemand, der da vorne in einem der Läden etwas verkauft oder bei dieser Reinigung gegenüber von uns und so weiter. Also ich habe sowieso nie verstanden, woher das kam, weil während Corona und diesen Lockdowns war eine der wichtigen Aufgaben, dass wir versucht haben, den Mitarbeitern zu helfen, weil es nicht einfach war, von zu Hause aus zu arbeiten. Und dann habe ich gedacht, die werden alle wahnsinnig froh sein, wenn das endlich vorbei ist und wieder ins Büro kommen. Und irgendwie haben wir jetzt diese Homeoffice-Diskussion schon seit 3 Jahren auf dem Tisch. Ich befürworte motivierend mit einer gewissen Strenge die Leute zu überzeugen, dass es mehr Spaß macht und besser ist, wenn man im Büro arbeitet mit den Kolleginnen und Kollegen.
Sie haben es erwähnt, Sie sind fleißig, immer der Erste und der Letzte im Büro. Sie schrauben sich rein, O-Ton Walder. Sie haben sich die Digitalisierung auf die Fahne geschrieben. Sie bezeichnen sich als Lese-Junkie. Kompensiert der Schulabbrecher Mark Walder mit dieser Übermotivation auch ein bisschen was?
Vielleicht, das kann sein. Schulabbrecher war ein schwieriger Entscheid, vor allem für meine Eltern. Ich war damals 17 und an der Kanti St. Gallen, also am Gymnasium in St. Gallen. Und es war relativ klar, dass die Trainer gesagt haben, wenn er es probieren möchte als Tennisprofi, dann muss er es jetzt probieren. Und probieren im Tennis heißt 3 bis 4 bis 5 Stunden trainieren pro Tag. Das können sie nicht machen, wenn sie noch ins Gymi gehen. Und ich erinnere mich gut an diese Diskussion bei uns zu Hause. Meine Mutter war dagegen und hat gesagt, er muss jetzt die Kanti fertig machen. Und mein Vater hat, ich weiß es noch genau, wie es gestern wäre, gesagt, diese Chance hast du einmal im Leben und da musst du sie jetzt nehmen und in die Schule oder die Schule nachholen kann man jederzeit mit 20, mit 22 und so habe ich das dann machen dürfen. Ich glaube, der Fleiß ist mehr getrieben aus meiner Sozialisierung durch den Sport. Eine Beobachtung, um einen der größten Sportler aller Zeiten quasi beobachten zu schildern, ist Roger Federer. Von Roger haben, ich spitze ein bisschen zu, alle immer gesagt, er hat zu viel Talent, er hat zu viel Eleganz, der schlägt alle mit links. In Tat und Wahrheit war Roger ein ganz, 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 ganz harter Arbeiter auf dem Tennisplatz, neben dem Tennisplatz. Kaum jemand war professioneller organisiert, auch beim physischen Training. Ich glaube daran, dass wenn man Erfolg haben möchte, und Erfolg ist übrigens kein monetäres, es ist nicht ein monetäres Element, sondern einfach die Dinge gut machen will, die man macht, dann ist Fleiß eine Grundvoraussetzung. Und so bin ich sozialisiert worden durchs Tennis. Fleiß, Fleiß, Fleiß. Mein allererster Trainer war ein tschechischer Trainer. Das war sehr viel Disziplin. Der zweite war ein schwedischer Trainer. Dann ging ich nach Amerika. Da war Fleiß unglaublich wichtig. Man hat dort gezählt, wie viele Bälle man pro Tag geschlagen hat. Und ich glaube, das kommt daher.
Osttrainer sind hart. Oder?
Sehr.
Sehr. Ich habe Handball gespielt und ich kann mich noch erinnern an einen serbischen Trainer der Herrenmannschaft. Der hat dann auch uns mal unter die Fittiche genommen, so in einem Trainingslager. Und dann, den Satz werde ich nie vergessen, ich war Flügelspieler und dann hieß es nur, Bea, du musst schneller, du musst höher. Du musst schneller, du musst höher. Ich glaube, nach 2 Stunden hatte ich ein blutiges Knie etc., dann haben wir es dann abgebrochen. Wirklich harte Schule, aber du bist noch besser.
Ja, also wir mussten Seil springen 20 Minuten vor dem Training. Also ich war damals 8 oder 9 mit so einem Lederseil. Das war die tschechische Methode. Und 20 Minuten Seiligung vor dem Training war brutal. Da hattest du schon wirklich schwere Beine und die Muskulatur war schon müde, bevor du überhaupt ins Training gingst. Oder wir mussten an der Wand spielen. Das hat man früher als Tennisspieler sehr, sehr viel gemacht. Wir mussten stundenlang an der Wand spielen, was unglaublich langweilig und monoton ist. Aber natürlich die Kadenz der Schläge, so bin ich. Aber ich habe es übrigens nie, also ich habe das immer gerne gemacht. Die Nachbarn und Freunde meiner Eltern haben immer gesagt, der arme Marc, der muss so viel Tennis spielen und jetzt ist er schon wieder auf dem Tennisplatz und am freien Tag ist er wieder auf dem Tennisplatz. Für mich gab es nichts Schöneres, als auf dem Tennisplatz zu sein.
Sie haben Roger Federer erwähnt, er hat ja kürzlich mal eine Rede gehalten an der Universität, glaube ich.
Grandiose Rede.
Und da ging es darum, dass er nur 53% gewonnen hat, oder? Um einfach mal zu sagen, wie viele Niederlagen man einsteckt als Tennisspieler. Was war die größte Niederlage in Ihrer Zeit als CEO?
Als CEO oder als Tennisspieler? Darf ich die Tennisspielerfrage zuerst erklären?
Sie dürfen beide beantworten.
Also Tennisspieler, das ist bis heute wirklich tief verankert, hat eine Relation zu Roger. Ich war im Finale der Schweizer Meisterschaften in Chur. Das war ein Best-of-Five-Spiel gegen Reto Staubli. Der wurde dann später einer der engsten Begleiter von Roger Federer und habe die ersten beide Sätze gewonnen. Und das wäre mein Karriereabschluss gewesen. Ich hatte dann eine Schulteroperation. Ich wusste, dass die sich abzeichnet und ich wollte unbedingt mit einem Schweizer Meistertitel abtreten. Und das war ein sehr heißer Sommertag, so wie diese Tage jetzt hier sind in Zürich. Und der Sand war ganz trocken und der Platzwart hat nach dem zweiten Satz, den ich auch gewonnen habe, den Platz gespritzt und hat ihn total überwässert und er wurde ganz stumpf und das Spiel ist gekippt. Das war im Tennis meine wichtigste Niederlage oder meine schlimmste Niederlage. Bis heute sehe ich das vor mir.
Also es war das Material wie früher auch im Skifahren. Es waren die Ski, es war der Platz.
Nein. Das wäre völlig falsch verstanden. Ich habe den Fehler nur bei mir gesucht. Aber als Chef des oder als Leiter dieses Unternehmens, ich glaube, die schwierigste Zeit für mich persönlich war definitiv die Zeit, in der ich so viel Kritik erleben musste aufgrund dieser Corona-Diskussion, die Sie vorher erwähnt haben.
Das aber, also war es doch ein Fehler, was Sie da gemacht haben?
Nein.
Wenn ich habe Sie ja gefragt, die größten Fehler als CEO?
Nein, das war die schwierigste Zeit. Das war nicht der größte Fehler, aber der größte Fehler, würde ich meinen, war folgender. Wir hatten vor rund 20 Jahren als erste Transaktion die Scout24-Gruppe in der Schweiz gekauft für etwa 170 Millionen. Das war ein sehr, sehr großes Investment. Das war das erste Investment, das Ringier in diesem Sinne getätigt hat überhaupt. Da komme ich wieder darauf zurück, auf mein Gespräch damals mit Michael Ringe, mit Evelyn Link und auch mit Annette Ringe, die heute leider verstorben ist. Und ich erinnere mich genau, wie die drei nach eingehender Prüfung und mehreren Sitzungen gesagt haben, wir machen das jetzt. Und das war fantastisch. Und dann hatten wir die Chance, jobs.ch zu kaufen. Für ungefähr die gleiche Summe vom damaligen Gründer. Und wir haben dann gesagt, vielleicht typisch schweizerisch, jetzt warten wir mal, was mit der Scout24-Gruppe wird. Und dann schauen wir weiter. Die Jobgruppe wurde dann gekauft von einer amerikanischen Private Equity Company, Tiger Global. Und drei Jahre später von der TX-Gruppe und uns dann für 390 Millionen gekauft. Also da haben wir etwa 200 Millionen mindestens
verschenkt. Ist es nicht die größte Niederlage für einen CEO vom Medienhaus, wenn man einen Titel einstellen muss? Ich meine, alle reden gerade von der Einstellung des Sonntagsblicks. Immerhin waren Sie dort mal Chefredakteur.
Also der Sonntagsblick wird nicht eingestellt werden, um das vorwegzunehmen. Es wird
Was passiert weiterhin, denn ganz genau?
Es wird weiterhin eine Publikation geben. Wir werden das dann kommunizieren, wenn es soweit ist. Ich habe alles gelesen, was über den Sonntagsblick geschrieben wurde. Wir haben bewusst dazu nicht kommuniziert, weil wir gesagt haben, wir kommunizieren dann, wenn es soweit ist. Aber
den Sonntagsblick in seiner heutigen Form wird es nicht mehr geben, an diesem Erscheinungstag.
In der Form, in der Sie ihn jetzt sehen, nicht, aber es wird etwas ganz Neues geben, was mir sehr viel Spaß macht. Ist der, jetzt, wir sind mitten in diesen Arbeiten und das wird eine wunderbare Publikation werden, so viel sei verraten. Niederlagentitel einzustellen, sehe ich nicht als persönliche Niederlage. Ich sehe sie als Konsequenz der Zahlen und der Fakten, die ich vorhin gesagt habe. Man darf nicht vergessen, und ich sage auch das wieder sehr neutral und sehr pragmatisch, der Printwerbemarkt war in der Schweiz vor etwa 20 Jahren bei 3 Milliarden. Das heißt, Printwerbung hatte eine Höhe während einem Jahr. Das sind also alle Unternehmen, die Printwerbung irgendwo schalten, von 3 Milliarden. Heute sind es noch 600 Millionen. Und in weiteren 10 Jahren wird es noch mal deutlich weniger sein. Und das ist die ganz einfache Konsequenz. Sie könnten jetzt die zweite Einnahmequelle noch nehmen von einer Printpublikation, von einer Zeitung oder einer Zeitschrift. Das sind die Abonnements. Und die sind ebenfalls substanziell, ich habe jetzt die Zahl nicht hier, substanziell Jahr für Jahr zurückgegangen, was auch normal ist, wenn man die Gewohnheiten sieht, wie sich Leute heute informieren. Und deshalb ist es nichts anderes als eine Gegebenheit, die irgendwann eintritt. Das ist so. Wenn ich ein medienpolitisches Statement machen darf, Subvention, das ist eines meiner Steckenpferde, Subvention sollte eben nicht sein, das, was sowieso automatisch verschwinden wird, weil die Gesellschaft diese Produkte anders konsumiert, diese Inhalte anders konsumiert, nämlich auf ihrem Laptop oder auf ihrem Smartphone, dann sollte das auch nicht mehr subventioniert werden. Das ist eigentlich nur eine Art von Palliativsubvention.
Geschützte Werkstatt.
Genau.
Ich meine, bei diesem Thema Sonntagsblick schwingt natürlich bei manchem Wettbewerber auch so ein bisschen Schadenfreude mit, seit sie denen im Frühling um die Ohren gehauen haben, dass Lokal- und Regionalzeitungen im Digitalen keine Überlebenschance hätten. Es würden sowieso nur drei Marken weiter existieren, meinten sie, Blick, NZZ und 20 Minuten. In der Schweiz ist man ja traditionell sehr nachtragend. Mussten Sie an viele Friedenstreffen nach dieser Äußerung?
Nein. Also ich bleibe mit jedem Wort dabei. Digital werden diese drei Medienmarken ökonomisch sinnvoll wirtschaften können in der Zukunft. Ich habe die Zeitachse nicht erwähnt, per wann das sein wird, weil ich es nicht weiß. Aber wenn Sie vielleicht zum digitalen Werbemarkt noch, weil ich vorher den Printwerbemarkt erwähnt habe, im digitalen Werbemarkt sieht das Ganze noch viel dramatischer aus. Wir haben in der Schweiz ungefähr digitale Aktivitäten, also Marketingaktivitäten in der Größenordnung von 2,2 Milliarden Schweizer Franken. Das heißt, das sind Investitionen auf digitalen Plattformen in Werbung von Coca-Cola, von Volkswagen, von der Swisscom, von wem auch immer. Und davon sind etwa 82%, auch das sage ich nicht beklagend, gehen zu Meta, also Instagram, Google. Facebook, Google, Amazon und so weiter. Jetzt kommt AI dazu. Ein wichtiger Teil der Werbeeinnahmen wird auch Richtung Large Language Models gehen. In welcher Form, wissen wir noch nicht. Die Tendenz wird auch hier nicht steigend sein, sondern abnehmend. Es ist es ist eine Verkennung der Realität, wenn man das Gefühl hat, dass das sich dann schon irgendwie richten wird, weil es sich seit 20 Jahren nicht irgendwie richtet. Und deshalb habe ich gesagt, dass Medienmarken nur noch in einem sehr beschränkten Anteil überlebensfähig sind, digital. Ich sage nicht in 3 oder in 5 oder 7 Jahren, weil ich es nicht weiß. Ich befürchte, dass sich aber alles noch einmal beschleunigen wird.
Was macht Sie so sicher, dass der Blick überlebt? Ich meine, Boulevardgeschichten gibt es wie Sand am Meer gratis im Netz.
Ich wäre nicht sicher, ob dem so ist. Ich wäre auch nicht sicher, ob die anderen beiden überleben werden. Aber wenn 3 gute, herausragende Chancen haben und herausragende Kriterien bedienen, dann der Blick, ich will kurz zum Blick etwas sagen. Ich nehme in diese Kategorie aber bewusst auch 20 Minuten. Der Blick hat im Moment, hat er, was die Anzahl Visits sind, 2,7 Millionen Visits an einem normalen Tag. 20 Minuten ist noch größer, bei gut 3 Millionen Visits. Das sind pro Tag etwa 11 Millionen Page-Views, also das sind enorme Dimensionen für dieses kleine Land. Und die sogenannte Time Spent on Site, also wie viel jemand auf blick.ch bleibt oder auf der App bei einem Besuch, ist im Durchschnitt übers Jahr hinweg 4 Minuten und rund 40 Sekunden. So. Das sind eigentlich tolle Werte. Man könnte jetzt die NZZ nehmen, die nicht in der Masse positioniert ist, sondern in der Spitze, die eine hervorragende Marke ist für, ich würde sagen, dass, wenn ich jetzt sage elitär, kommt das falsch rüber, aber sicherlich im Bereich der sehr wissenden Bevölkerung, dann ist die NZZ dort perfekt positioniert.
Sie sagen, der Blick sei groß. Ich meine, wenn ich mir die traditionellen Aufgaben des Boulevards anschaue, Emotionalisierung, Zuspitzung, Polarisierung, haben ja längst die sozialen Medien die Macht übernommen.
Wollte ich jetzt gerade sagen.
Mit einer völlig neuen Dimension, die ganze Gesellschaft spaltet, da sind Sie ja nur noch eine vernachlässigbare Größe.
Das ist eine wunderbare Brücke, das ist nämlich genau der Punkt. Ich wollte jetzt überführen bei diesen eigentlich beachtlichen Zahlen zur Realität der großen amerikanischen Plattformen, die sehr stark Social-Media-Plattformen sind. Also wenn ich gesagt habe, 4 Minuten 44 sind es präzise, ist die durchschnittliche Verweildauer auf Blick. Damit ist Blick übrigens bei weitem auf Platz 1 beim sogenannten Time Spent on Site. Wenn Sie weltweit schauen, was die durchschnittliche Usage ist pro Tag bei TikTok, durchschnittlich, dann sind Sie bei 83 Minuten pro Tag, pro User. Zu Ihrem Punkt, Sie haben völlig recht, ist eine völlig andere Dimension. Was ich damit sagen will,
also ist... Also Selbstmord ist alternativlos, Sie wieder zu zitieren.
Instagram ebenso. Das ist die Realität. Und wenn Sie ein Unternehmen führen, wenn Sie Investitionen tätigen, wenn Sie Allocation of Capital diskutieren, müssen Sie das berücksichtigen. Nun, die Ökonomie der Aufmerksamkeit hat sich so radikal verändert, dass ich spitze das jetzt etwas zu, dass wir bei Ringier stolz sind auf die 4 Minuten 44, währenddem sie aber in der Ökonomie der Aufmerksamkeit, das heißt nichts anderes als welchem Medium oder welcher Tätigkeit widmen Bürgerinnen und Bürger wie viel Zeit, bei 73 Minuten sind. Übrigens die 73 Minuten in meinem Umfeld, die wären eher an der unteren Grenze. Also sehr viele Menschen um mich herum sind wahrscheinlich, wenn sie auf die Screentime gehen, länger drauf.
Also sprich, eigentlich ein Medium zu führen macht fast keinen Sinn mehr. Manche sagen, Ringier sei ein profitabler digitaler Marktplatz mit angeschlossenem Verlag, der vielleicht eine knappe schwarze Null schreibt. Trifft es das
Nein,
ungefähr?
Nein, das stimmt nicht. Die Profitabilität der Mediensparte von uns, das sind übrigens immer noch mehr als 100 Publikationen, die wir in etwa 14 oder 15 Ländern vergeben, also das ist immer noch ein relativ großes Unternehmen, das ist immer noch profitabel. Das hat immer noch eine EBITDA-Marge, die deutlich über 10% ist, aber die ist mittlerweile noch etwa 15 oder 16% des operativen Gewinnes. Das ist die Realität. Ich glaube übrigens auch nicht daran, dass man Medienmarken, die nicht mehr ökonomisch führbar sind, in die Zukunft retten soll, weil der Markt offensichtlich entscheidet, dass weder die Leserinnen und Leser noch der Werbemarkt dieser Publikation quasi ökonomisch Sinnhaftigkeit unterstellen.
Zum Beispiel die Schweizer Illustrierte.
Die ist aber noch sehr profitabel, oder? Das ist interessant.
Aber die wollen sie nicht ins Digitale befinden.
Nein, weil das wäre auch absurd. Weil Menschen gehen nicht auf schweizerillustrierte.ch, um ein Porträt zu sehen über Bundesrat Rösti als Beispiel. Und das zu anerkennen, ist ein wichtiger Teil, wenn man ein Unternehmen führt.
Womit wir zur Schicksalsfrage für das Haus Ringier kommen. Wie lange wird es noch ein Familienunternehmen sein?
Es gibt überhaupt keine Diskussion, ob es ein Familienunternehmen bleibt oder nicht. Ich glaube, die Frage ist höchstens, wie der Generationenwechsel, in welchen Funktionen der Generationenwechsel stattfinden wird.
Genau, wir sprechen über Robin Link. Er war der Vertreter der Gründerfamilie in sechster Generation und verließ vor ein paar Monaten knallauffall den Konzern. Der Plan, ihn zum Nachfolger von Michael Ringier als Verwaltungsratspräsidenten zu küren, wurde gestoppt. Warum?
Er hat es selber so entschieden. Das ist die ganz große Wahrheit. Robin ist ein, das darf ich sagen, ein Freund. Robin hat weit über die letzten 10 Jahre hinweg bei Ringier Wegweisendes gemacht. Ich möchte das kurz aufzählen. Er ist eine wichtige Figur gewesen in unserem Unternehmen. Er hat Afrika maßgeblich aufgebaut. Er hat die digitalen Marktplätze, die heute so erfolgreich sind, über die wir reden, 4 Jahre lang geführt, sehr erfolgreich geführt. Und er hat dann ein Sportmedienportfolio aufgebaut mit führenden Sportpublikationen in Portugal, in der Slowakei, in Rumänien, in Serbien, in der Schweiz und so weiter. Robin hat entschieden, zu jenem Zeitpunkt, den Sie erwähnt haben, einen anderen Weg einzuschlagen, nämlich den Weg, dass er sich um seine privaten Investments, ist ein Vollblutunternehmer, kümmern möchte, und das galt es zu respektieren.
Ich muss Sie hier schnell bremsen. Ich meine, es ehrt Sie, dass Sie so nett über ehemalige Mitarbeiter reden, aber die Wahrheit sieht doch anders aus. Insider sagen ganz klar, er musste nach 13 Jahren notorischer Erfolglosigkeit gehen.
Das ist überhaupt nicht wichtig. Er war überhaupt nicht erfolglos. Ich habe gerade aufgezählt, was er alles erreicht hat. Das ist ja jetzt sind wir wieder bei diesem Thema Insider und Dritte und dem Unternehmen nahestehende Personen sagen, Robin hat das aus freien Stücken so gemacht, hat das so entschieden, das gilt es zu respektieren. Wir beide haben bis heute Kontakt. Er hat seinen Sommer mit seiner wunderbaren Familie am Vierwaldstättersee verbracht. Er hat einige Themen, die ich jetzt hier nicht erwähne, das sind seine Themen, wo unternehmerisch tätig sein wird. Das sind spannende Themen und das gilt es zu respektieren. Aber ich will auch auf Ihre Frage dann eingehen. Das heißt natürlich, dass im Moment nicht klar ist, wer aus der nächsten Generation welche Rolle spielen wird.
Das aber ich muss nochmal zurückkommen, ich weiß, es schmerzt ein bisschen. Aber ich meine, die Sports Media Group, 150 Millionen wurden investiert in Sportportale in Süd- und Osteuropa. Diese 150 Millionen haben Sie nicht ausbezahlt, oder? Das ist doch Fakt.
Nein, aber diese 150 Millionen heißen, dass wir in Portugal mit Abola das führende Sportmedium haben, dass wir mit Gazeta Sport Urilor in Rumänien das führende Sportmedium haben, dass wir in Serbien mit Blitz das führende Sportmedium haben, dass wir in der Schweiz ein Joint Venture haben mit Kicker, der größten Sportmedienmarke in Deutschland und so weiter. Ob und wie sich das auszahlen wird, werden wir dann in ein paar Jahren sehen. Aber was wir heute sehen, das sind Nummer-1-Positionen in all diesen Ländern. Und gerade, ich nehme Serbien als Beispiel, wir hatten in Serbien noch eine starke Medienmarke, das war Blitz, das ist quasi das Pendant zu Blick, der ist vielleicht noch eine Spur stärker in Serbien als der Blick in der Schweiz, und heute haben wir mit Sportal RS, das ist die Sportmedienmarke, eine zweite sehr, sehr starke Medienmarke.
Gut. Wir werden sehen, ob es sich auszahlt. Also hat es sich noch nicht ausbezahlt. Gab es auch Compliance-Themen auf diesen Portalen wegen einer zu großen Nähe zur Wettmafia?
Nein.
Nein? Nein. Ist das ein böses Gerücht?
Nein, das ist absolut absurd. Was diese Sportmedien machen, ist, dass sie Werbung schalten von Sportartikeln, von Adidas-Schuhen, von Autos, von Kreditkarten wie Mastercard, von McDonald's, von Coca-Cola, so wie das die FIFA-WM oder jedes Sportmedium macht. So. Ein Teil der Werbeeinnahmen kommt dort, wo es reguliert ist. Der Sportwettmarkt ist ein sehr streng regulierter Markt, übrigens immer strenger reguliert. auch Werbung für Sportwettanbieter, beispielsweise bwin oder b365 oder wie sie alle heißen. So. Und es gab überhaupt nie ein Compliance-Thema, was aber mit Sicherheit eine Herausforderung ist. Dadurch, dass diese Sportwettfirmen stärker reguliert werden, Sie müssen sich das ein bisschen vorstellen wie die Tabakindustrie. Es ist schwieriger geworden, für Tabak Werbung zu machen, und eine ähnliche Form von Regulierung kommt auch auf die globale Sportwettindustrie zu. Da kann man jetzt sagen, ist gut oder falsch. Und das spüren die Sportmedienmarken. Aber das ist völlig normal.
Ich meine, die Zweifel an Robin Link, die waren ja überhaupt nicht neu. Die gab es schon vor Jahren, gab es irgendwelche Artikel darüber. Warum hat man so lange an ihm festgehalten? Weil es keine Alternative gab? War das das typische Schicksal von einem Familienunternehmen?
Nein, weil es war der Plan, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, es war der Plan, dass Robin die nächste Generation übernehmen wird, und er hat seinen Entscheid dann gefällt. Das war ja nicht ein Entscheid über Nacht. Er wurde dann einfach irgendwann kommuniziert, und als man ihn kommuniziert hat, gab es viele überraschte Reaktionen, das ist normal, aber genau so, wie ich es geschildert habe, war es.
Fusioniert man am Ende doch mit Axel Springer oder kommt ein Private Equity Investor?
Nein, ich glaube, die...
Nein. Oh, ausgeschlossen alles?
Also, dass man jetzt das Unternehmen verkaufen würde, ja, ist total
oder zusammengeht, das ist ausgeschlossen.
Also, dass man immer wieder Allianzen sieht, so wie wir das in den letzten 20 Jahren immer gemacht haben. Wir haben Joint Ventures gemacht mit Axel Springer. Da haben wir übrigens immer noch ein sehr großes in Polen, das größte Medienunternehmen in Polen. Oder wir haben ein Joint Venture mit CTS Eventim, dem größten Ticketing-Unternehmen in Europa. Oder wir hatten eine Phase, wo wir zusammen mit KKR, der größte Private Equity-Konzern der Welt, digitale Marktplätze geführt haben. Oder wir haben ein Joint Venture mit der Energy Group in Frankreich, wo wir das Energy-Netzwerk im Radiobereich in der Schweiz haben. Und dass es solche Kooperationen gibt, oder wir haben ein Joint Venture mit der TX-Gruppe, wer hätte das je gedacht, dass es das wieder weitergeben wird.
Also der Mutter vom Tagesanzeiger.
Ja, das erachte ich als sehr wahrscheinlich, aber dass das Unternehmen verkauft würde oder die Hände wechselt, auf keinen Fall.
Mit 10% Anteil an Ringier sind Sie ja beinahe Familie. Werden Sie es sein, der am Ende Michael Ringier beerbt?
Werden wir sehen. Michael Ringier ist sehr fit, 77. Und ich habe schon mal gesagt, und das...
Aber ist es ein Thema?
Also, was sicherlich ein Thema ist, dass man darüber spricht, wie man die nächsten Etappen gestalten wird. Es ist überhaupt kein Thema, ob Michael nicht Chairman bleiben sollte und ich einen anderen Job haben wollte. Erstens will ich keinen anderen Job, er will auch keinen anderen Job. Aber dass man sich grundsätzlich Gedanken macht auf der Situation, die Sie vorhin geschildert haben, wie strukturiert man die nächste Generation, das ist sicherlich so.
Wir hatten es ja am Anfang vom Gespräch mit der Endlichkeit. Also man muss ja eine Lösung finden, oder?
Ja, man muss eine Lösung finden im Sinne von, oder bisher war das Unternehmen Ringier ein Unternehmen, das immer ein Familienmitglied an der Spitze hatte, wenn man die Spitze als Verwaltungsratspräsident definiert. Das werden wir sehen. Vielleicht ist das ja in Zukunft so. Aber was sich im Moment nicht abzeichnet, dass es einen operativen Chef aus der Familie gibt, der das Unternehmen führen wird, das zeichnet sich im Moment nicht ab. Aber das werden wir in Ruhe prüfen.
Also müssen Sie noch ein bisschen aushalten. Hier kommt die letzte Frage. Welchen Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen?
Beweisen, dass das Unternehmen auch diese Hürde, auch diese Phase, nämlich die Ära der AI, gut bewältigt, so wie wir damals die digitale Transformation bewältigt haben. Mir kommt es immer so ein bisschen wie ein Déjà-vu vor. Jetzt beginnt quasi alles nochmal bei neuem, und das wäre ein beruflicher Traum.
Und privat?
Gesund und glücklich zu bleiben.
Der Klassiker.
Genau.
Herr Walder, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke vielmals, Herr Balzli.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bin ich für eine positive Bewertung dieses Podcasts sogar ewig dankbar. Das Abo der NZZ am Sonntag gibt es für NZZ Weekend Fans zum Sonderpreis unter go.nzz.ch/podcast. Für alle, die weiterdenken und besser leben wollen.